Ich begrüße Sie zur dritten Ausgabe der Talk Noir aus Berlin. Mit mir am Mikrofon Sonja Hartl und Thomas Wörtchen. Nicola Zeimes erster Kriminalroman im Polarverlag, Rückkehr nach Duncan's Creek, stellt die Frage, kann man seine Erinnerungen begraben, sie vergessen, indem man nicht mehr darüber spricht? Der Schriftsteller Jake Dickinson fährt zurück in sein Heimatdorf. Im Gepäck die Asche seiner besten Freundin Sam. Gemeinsam mit ihrem Freund Ben haben sie seit ihrer Jugend ein Geheimnis gehütet, das sie mit dem Tod von Sams Vater Phil Baldwin verbindet. Je mehr sich Jake dem Dorf nähert, umso mehr bedrängen ihn Schuldgefühle, die längst neue Gespenster hervorrufen.
Grundsätzlich lesen wir natürlich zu wenig französische Kriminalromane. Das würde ich ganz klar bejahen. Was aber sicherlich auch daran liegt, dass viele französische Kriminalromane sehr politisch sind, was ich sehr gerne lese. Und ich finde, davon kommen einfach zu wenige in deutscher Übersetzung hier auf den deutschsprachigen Markt. Was mich allerdings jetzt in diesem ganz konkreten Fall ein bisschen umgetrieben hat, ist, wir haben zwar einen französischen Autor und er schreibt auch in französischer Sprache. Das Buch ist ja auch aus dem Französischen übersetzt, aber er lässt ja seinen Roman in den USA spielen und ich finde, er arbeitet auch mit zutiefst amerikanischen Mustern. Also können wir hier überhaupt davon reden, dass es ein französischer Kriminalroman ist?
Also ein Autor darf erstmal alles, was er kann.
Ja.
Also das ist klar. Interessanterweise ist ja gerade der französische Kriminalroman, außer Simenon, aber der spätere, der Polar und der Neopolar, der ist natürlich sehr beeinflusst vom amerikanischen Kriminalroman, allerdings sehr modifiziert. Also gerade die Galionsfigur Jean-Patrick Manchette hat ja auch übersetzt, vor allem, und hat Romane von Westlake übersetzt, von Ross Thomas. Also eine bestimmte amerikanische Tradition, auch via Film, ist schon immer im französischen Kriminalroman eingeschrieben, komischerweise, wenn auch modifiziert. In der Tat ist bei uns seit langem jetzt kein Riesenerfolg aus Frankreich mehr gekommen. Also ein richtig fetter Erfolg, wie die letzten beiden waren, glaube ich, waren Jean-Claude Izot und Fred Vargas. Und vielleicht noch der andere, der mit Congé, aber der ist...
Aber die auch größtenteils wegen der Verfilmung.
Wegen der Verfilmung und jetzt auch nicht aufgrund seiner literarischen Qualitäten, weil das sozusagen so ein globales Joll-Killer-Verschwörungsmuster bedient. Aber jetzt so originär französisch würde ich sagen, waren die letzten beiden Izot und das war bei uns in den frühen Nullerjahren und Vargas war in den späteren Nuller bis frühen Zehnerjahren. Und dann kam nichts mehr so richtig aus Frankreich. Man kann jetzt natürlich überlegen, ob der französische Krimi inzwischen nicht von den Deutschen hops genommen ist mit den ganzen Banalex und Co., die Frankreich natürlich ein bisschen besetzt haben. Das spielt sicher eine Rolle, dass es da möglicherweise kein allzu großes Interesse gibt an tatsächlich französischen Narrativen. Oder Martin Walker, der die Provence besitzt hat, britisch, dass da die Chance relativ gering ist im Moment. Kann natürlich auch in der französischen Produktion liegen, die im Moment vielleicht nicht so Konjunktur hat.
Ich glaube, dass das eigentliche Problem darin besteht, dass das Interesse der deutschen und französischen Kultur nicht mehr das ist, was es in den 80er oder in den 70er Jahren war. Was sich auch im Film darstellt, französische Filme in der damaligen Zeit kamen automatisch immer ins Kino hinein. Heute werden wir oft im Kino überschwemmt mit französischen Komödien und die dann sehr, sehr erfolgreich in Frankreich waren, dann finden sie auch einen Verleiher.
Ich glaube aber schon, also ich weiß nicht, ob ich so ganz einverstanden bin mit der Diagnose. Mit dem Film ist es sicherlich so, dass französische Komödien laufen zu viele in unseren Kinos, aber wenn man sich mal die Nicht-Genre-Belletristik anguckt, glaube ich ja schon, da ist immer noch so eine gewisse Neugier gegenüber Frankreich da. Also ich kenne die Verkaufszahlen nicht, aber wir haben ja doch recht regelmäßig groß geworbene französische Autoren.
Wir haben Houellebecq, ja,
wenn du das wirklich mit den 70er, 80er Jahren vergleichst, ist das viel weniger.
Der hochpolitische französische Polar oder der Neopolar, der hatte hier Achtungserfolge. Aber ein Publikumsdarling war er auch nicht. Also Simenon, Also ich würde wirklich sagen, Simenon, Ballon, Asillac, Isot, Vargas. Das war's. An den richtig fetten Sachen. Wobei wir jetzt mal den Belgier Simenon einfach mal eingemeinten. Und der Rest war immer Minderheitenliteratur, auch Arthaus. Also die ganzen politischen Franzosen, wie Denings, wie sie alle heißen. Selbst Manchette, der ja eine unglaubliche, schon fast eine Lichtgestalt ist, ist bei uns jetzt kein Bestseller gewesen. Er ist unglaublich einflussreich, ja. Dominique Manotti, die auch eine hohe Aufmerksamkeit, einen hohen Prestigewert hat, ist bei Ariadne früher, glaube ich, bei den Schwarzen, bei der Assoziation A gewesen. Das sind also alles immer noch kleinteilige Sachen. Und ich bin überzeugt davon, dass es spannende Sachen gibt. Zumal Frankreich auch eine sehr lebhafte Krimikultur hat. Die hatten immer schon Festivals. Als bei uns die großen Festivals noch gar nicht aufkamen, die sind ja auch alle irgendwie.
Das ist ja fast jeder kleine Ort irgendwie
ein Festival. Eben, ne? Auch die großen Madame Helwig, sind ja auch ein bisschen abgepaust, könnte man schon fast sagen, von den großen Festivals. Grenoble und Paris gab es früher immer schon Riesenfestivals. Die haben einen anderen Stellenwert natürlich, immer noch. Französische Kriminalautorinnen und Autoren haben jederzeit Platz in den Zeitungen, sind also sozusagen in der öffentlichen Meinung viel stärker vertreten. Also da gibt es ein Gefälle. Das ist bei uns nicht so sehr beliebt. Und ja, und natürlich, wie gesagt, viele kommen eben aus angloamerikanischen Traditionen. Das hat damit zu tun, dass also schon vor dem Zweiten Weltkrieg und selbst in der Besatzungszeit Gestalten wie Boris Vian oder sowas die amerikanischen Narrative hochgehalten haben. Und nach 1945 dann erst recht. Da sieht man auch im Kino natürlich, auch Melville ist natürlich ein Filmemacher, der von amerikanischen Filmen beeinflusst ist und weniger von französischen Traditionen. Ja, dass jetzt ein Autor, natürlich ein französischer Autor, sozusagen nach Amerika geht und sozusagen den kleinen Baudrillard gibt mit seinem Amerika-Buch, und das hat geisterte mir bei der Lektüre immer durch den Kopf. Ja, das ist gut, das darf er natürlich tun.
Ja, aber ich weiß nicht, wie Lade auch sein Buch, ja. Flucht nach, ich weiß es jetzt nicht mehr, wo der Titel ganz genau.
Es gibt dann immer
eine Geschichte nach Tunesien oder so.
Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Also José Giovanni, der ist immer ausgebüxt in andere Orte, das ist schon richtig. Ne? Aber unser Autor, über den wir hier reden, der lässt sich ja nun ganz und gar nicht in irgendeine französische Tradition einschreiben, sozusagen. Der schreibt ja einfach einen amerikanischen Roman.
Das fand ich ja auch so auffällig, weil es auch so zutiefst amerikanische Motive sind. Also sowohl dieses On the Road, die Hauptfigur möchte ja auch gerne so ein bisschen wie Kerouac sein, und er zitiert, er nennt ihn ja auch selbst als eins von seinen Vorbildern, und dann haben wir halt diesen klassischen amerikanischen Roadtrip und dazu so ein Hauch von Coming-of-Age-Geschichte, aber eben dieser Fall, der in der Vergangenheit passiert ist und den ihn immer wieder beschäftigt. Und ich finde, das ist wirklich, ja, einfach ein sehr amerikanischer.
Und auch gespickt Roman. Übrigens wieder gespickt mit popkulturellen Anspielungen, Verweisen, explizit natürlich, vor allem Star Wars, ist natürlich ganz wichtig. Also das ist ja so sehr, sehr très américain. Das ist schon bemerkenswert.
Ändert das... Wenn man so, ich habe jetzt hier zwei Kritiker sitzen, wenn da jetzt drüber stehen würde, James so und so, ändert das Lesen? Wenn man weiß, es ist ein französischer Autor, der jetzt in Amerika liest, oder bleibt die Geschichte davon unberührt?
Also für mich bleibt die Geschichte davon unberührt, muss ich sagen.
Da ich den Autor gar nicht kannte, also noch nie gehört hatte von dem, und nicht gesehen hätte, dass es eine Übersetzung aus dem Französischen ist, hätte ich das natürlich für einen amerikanischen Autor gehalten. Also das ist schon eine Anverwandlung auch. Also wirklich in allem, vom Production Design über die Motive, über genau die übliche Familiengeschichte, auch dieses Zurückkommen ist ein klassisches amerikanisches Ding. Der Fremde kommt zurück in seine Stadt und stolpert über seine eigenen Untaten. Also klassischer geht's ja gar nicht mehr. Und ja.
Man hat ja manchmal so bei deutschen Autoren, die dann ihre Geschichten in Frankreich spielen lassen, so das Gefühl, da ist auch viel Tourismus bei. Also da, die Leser wünschen sich dann auch so, dass sie genau die Orte kennen, wo sie waren. Also was man natürlich aus dem Regio-Krimi auch kennt. Ich finde, das ist bei Zeit jetzt nicht unbedingt der Fall, oder?
Nee, nun ist Utah, glaube ich, auch nicht der Tourismus-Hotspot der USA. Aber es ist ja eben kein Tourismus-Krimi. Also das hast du ja bei manchen deutschsprachigen Autoren, die ins Ausland gehen. Das ist ja quasi wie ein Regio-Krimi, nur dass die Region halt nicht in Deutschland liegt, sondern beispielsweise in Frankreich oder in Italien. Und das ist bei ihm nicht der Fall. Da geht es mir genauso wie Thomas auch. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es aus dem Französischen übersetzt ist, hätte ich es für einen amerikanischen Autor und amerikanischen Roman und für ihn für einen amerikanischen Autor gehalten. Dabei ist ja, also wäre ja die Frage einfach spannend, warum er das gemacht hat. Warum hat er die Geschichte in die USA, also warum hat er diese Geschichte erzählt? Und er hat ja auch davor schon offenbar ein Buch geschrieben, was auch schon in Utah gespielt hat. Also was fasziniert ihn da so an dieser Region? An diesen
ich glaube, dass es ein Autor ist, der so Grenzerfahrungen haben will. Eins seiner anderen Bücher spielt zum Beispiel in Asien und beschäftigt sich mit dem Buddhismus und mit einem verlorenen Kind. Und
ist das stilistisch auch angeglichen? Oder ist das stilistisch auch angeglichen? Oder?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe nur die Inhaltsangabe gelesen. Er scheint wohl jemand zu sein, der seine Geschichten gerne in einer anderen Region sucht.
Bitte. Ja, wäre ja, ist ja völlig legitim. Was mich dann eher beschäftigt, ist, warum es stilistisch so angeglichen ist. Also er kann natürlich, selbstverständlich, kann er das machen. Das macht ja auch der Varenne macht das ja auch. Aber der gleicht sich nicht an, stilistisch. Also man kann das schon machen. Auch Frau Highsmith lässt ja viele Sachen in Europa spielen, in Frankreich. Gleicht sich aber auch nicht irgendwie an. Und das Besondere hier in dem Fall ist eben dieses totale, dieses stilistische Chamäleon sozusagen. Also ich glaube nicht, dass das über die, ja, vielleicht über die Themen, aber ich glaube, es macht ihm Spaß, sozusagen amerikanische Erzählstrukturen auszuprobieren. Und zwar eins zu eins, nicht irgendwie gebrochen, wie es die anderen gemacht haben, sondern sich zu adaptieren. Die Frage ist natürlich, sollte es ein Kalkül sein, was ich nicht glaube, soll es ein Marktkalkül sein? Ich möchte auf den internationalen Markt. Dann würden natürlich die Amis sagen, zu Recht, warum sollen wir so eine Geschichte, die es bei uns zu Dutzenden gibt, warum sollen wir die aus Frankreich kaufen?
Ja, dann wird er aber nicht seine anderen...
Was er nicht machen, anders spielen. Was ja das große Problem zum Beispiel des deutschen Krimis in angelsächsischen Ländern ist oder des deutschen Polizthrillers. Warum sagen die Engländer, warum soll ich einen Plettenberg kaufen, wenn ich hier ein Albury habe oder was die ähnliche Sachen machen. Also das ist ganz merkwürdig, kontraproduktiv auch. Also so zu schreiben wie die großen Amerikaner oder die großen Engländer, ist meistens irgendwie ein Knieschuss.
Ja, wohl, man muss auch dazu sagen, haben wir ja schon darüber gesprochen, dieser ganze angloamerikanische Markt ist ja auch abgeschottet.
Ja, klar.
Das heißt, sie lassen keine Autoren so leicht in ihr Gebiet hinein.
Bei manchen verstehe ich es auch, warum sollten sie? Also wenn sie sozusagen das Original eher besser haben. Warum sollten sie es tun? Also, ich weiß ja nicht. Wir Deutschen sind dann vielleicht ein bisschen lockerer oder auch lustiger. Also, wir haben ja zum Beispiel auch Philipp Kerr mit seinem Berlin-Roman hier reingelassen und haben dann noch behauptet, die seien gut recherchiert, was völlig herrlich ist. Aber egal.
Lee Child spielt auch in Berlin, oder?
Ja, und wir möchten uns nicht an das Debakel von Don Winslow in Germany erinnern. Also da sind wir ja irgendwie großzügiger. Also wir lassen uns das ja bieten, in Anführungszeichen, und schütteln dann irgendwie unser Kreiseshaupt darüber, was da durchgeht. Die Amis sind da vielleicht ein bisschen restriktiver, ich weiß es nicht.
Ich finde es durchaus legitim, wenn Autoren in andere Gebiete gehen. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig.
Ja.
Also es gibt jetzt nichts, was Autoren nicht dürfen, per se.
Nur ich hätte es tatsächlich, also ich finde, es wird dann besonders spannend, wenn man in eine andere Region geht, aber seine literarische Sozialisation quasi dabei behält oder seinen Stil. Also ein bisschen das, was im Polar gemacht wurde. Sie haben amerikanische Muster genommen und es ist an Hartbold und alles angelehnt, aber doch hat Manchette immer wieder sehr, sehr französische Sachen da drin. Und das finde ich als Kritikerin einfach ein bisschen spannender. Aber es liegt natürlich auch daran, wohin man schaut. Also ob man eher an den Brüchen interessiert ist oder eher an den Kontinuitäten.
Das ist sein Blick, ist eben, auch der Blick ist anverwandelt. Also er hat keinen fremden Blick. Man kann ja sogar sagen, also böse sagen, dass, gar nicht böse. Möglicherweise sind es die Simenonschen Paris-Romane und Frankreich-Romane deswegen auch so wirklich gut und scharf hingeguckt, weil er kein Pariser war, weil er Belgier war. Also er kam von außen und hat eine Außenperspektive drauf.
Aber das Interessante bei Simenon ist ja, dass man immer oft von einem französischen Auto spricht,
ja.
Ne, obwohl er Belgier ist.
Ja. Ja, aber
da könnte man genauso dieses. Ich bezweifle ja, dass er einen belgischen Blick auf Paris hat,
glaube ich nicht. Ob der belgisch ist, ist egal, er ist fremd. Es ist nicht der Blick eines Parisers auf Paris, sondern es ist schon der Blick von außen. Also dieses ganze. Schon fast laborhaften, insektenartigen Sektionen, Vivisektionen, die Simenon macht, wenn er sich so ein französisches Miethaus vornimmt, das ist schon der Blick, der kommt aus der Distanz.
Ja, aber das deutlicher. Ist eine Autorendistanz, das ist
ja unbedingt eine egal, belgische Distanz. Aber nicht die belgische, aber auch nicht die intrinsische. Ob da jetzt Belgier war oder Italiener, das ist völlig egal. Wichtig ist, dass ein etwas fremder Blick ist und dass der eine andere Fokussierung hat, wie auch immer. Egal. Und das ist genau, was hier nicht passiert. Du merkst nicht, dass der Mensch, der seinen Roadtrip nach Utah schreibt, einen anderen Blick hat als der übliche amerikanische Blick. Also da gibt es keine Fremdheit, kein Stolpern, keine Beobachtungen oder Epiphanien oder Flashs, die sagen, wenn oh, das ist ein interessanter.
Mir ist es sowieso interessant, wie man dann den Blick, den man als Schriftsteller oder Schriftstellerin haben kann, bewertet. Also es gibt ja auch das gegenteilige Argument, wenn man jetzt Le Carré anguckt, den englischen Autor, der bei Rowohlt erscheint und dessen Namen mir gerade nicht einfällt.
Der englische Autor, der bei Rowohlt
erscheint? Ja, aus dem Geheimdienst kommt.
Steinhauer?
Nein, Nicholas Searle. Also Le Carré und Nicholas Searle, ja. Sagt man ja, oh, die wissen schon, wie es in den Geheimdiensten funktioniert und deswegen erhofft man sich da halt gerade so ein bisschen so den Insiderblick, also genau den Blick dessen, der sich genau auskennt und der genau weiß, was er schreibt, und beide spielen damit ja auch in dem Marketing so ein bisschen damit. Und dann ist es dagegen dann wieder genauso interessant halt der Blick des Fremden. Des anderen.
Trotz allem finde ich, dass wir uns Frankreich immer noch genauer ansehen sollten, ob da nicht irgendwas kommt, was jetzt, was auch breitenkompatibler wäre.
Es ist wirklich nicht einfach, französische Autoren in Deutschland oder Autorinnen in Deutschland zu veröffentlichen.
Ja. War denn das Interesse für französische Kriminalliteratur mal größer?
Ich meine ja.
Aber auch da, zumindest in dem Segment Arthouse, ja, natürlich, ja. Aber die ganzen Reihen, die das gemacht haben, Rotbuch hat damals viele Franzosen gemacht, die Assoziation A eben, hat sehr viele Franzosen gemacht, so dass es immer so ging. Es gab natürlich auch die Klassiker, die waren bei Rowohlt oder wo auch immer. Es war selbstverständlicher, heute ist es am Ohr. Also selbst so was Leichtfüßiges, was ich ganz lustig finde, die Frau Hanef, ist jetzt hier das auch nicht gerade, kriegt keine Presse. Warum eigentlich? Eigentlich ganz lustig, so eine Loser-Truppe.
Das ist die Geschichte mit dem Kommissariat?
Ja. Ich finde es lustig, also oder zumindest so ganz leichtfüßig und intelligent gemacht, ne?
Es ist schon erstaunlich, weil Fred Vargas wirklich ein sehr erfolgreicher Autorin hier ist, dass da auch nicht in ihrem Dunstkreis so ein bisschen was nachgekommen ist.
Also den Mankell, die Mankell-Schleife sozusagen, das Schleppnetz, das hat nicht stattgefunden. Ne? Ist, glaube ich, auch bei den Südafrikanern so. Deon Meyer hat auch jetzt nicht wirklich einen Schleppnetz. Mike Nichol, Andrew Brown. Mal an Mann. Ja, aber das ist dann schon sehr, da wird es dann schon dünner.
Sind wir in Deutschland risikobereiter, andere Sachen uns anzuschauen? Wenn es nicht gerade Arthouse ist, also in unserer Nische, okay, aber darüber hinaus?
In der Literatur?
Ja, in der Literatur. Von mir aus auch in der Literatur.
Also in der Arthouse, aber die Arthouse-Nische ist ja nicht so klein, wie man tut. Also man muss auch aufpassen, ne? Also die Arthouse-Nische besteht immerhin aus ein paar hunderttausend Leuten. Die kaufen natürlich nicht jedes Buch. Aber ist schon klar. Und da ist natürlich, sind wir natürlich viel risikofreundlicher. Man muss ja bedenken, wie ewig es gedauert hat, bis man es mal bei den Engländern einen britischen Verlag gab, der ausländische Titel gemacht hat. Also Peter Lemon hat das angefangen und glaube ich war der erste englische Verlag, der keine anglophonen Autoren hatte. Das gab es bei uns natürlich schon ewig. Also also wir sind da trotz allem, was wir jetzt hier rumnörgeln, ein bisschen zu nörgelig. Es ist alles da hier. Es hat nur nicht immer die Durchschlagskraft, die man sich wünschen würde. Aber es ist natürlich viel da. Es kommt auch viel Literatur aus wirklich Ozeanien oder was, ja toll, was in kleinen, winzigen Verlagen und so weiter und so weiter, ist aber da. Und das unterscheidet uns schon noch, glaube ich, auch von anderen Ländern, wo das nicht so unbedingt ist. Trotzdem würde man sich mehr Input in Diskursen wünschen, aber vorhanden ist das. Ja,
also mir fällt immer auf, wenn ich mich mit französischer Kriminalliteratur beschäftige, wie viele Autoren, die aus dem arabischen, afrikanischen Raum haben, die bei denen verlegt werden.
Ja, klar.
Und zum Beispiel aus dem afrikanischen Raum ist es ja noch viel schwieriger, weil es ja oft gar keine Häuser gibt, die in Afrika selbst die Bücher rausbringen, sondern die werden erstmal in Frankreich gedruckt.
Ja, klar. Viel aus dem Iran, aus dem Irak, also haben wir schon viel, aus Indien haben wir sehr viel. Also ich sehe das ja durch meine Juryarbeit für den Weltempfänger, dass es nicht genregebunden ist. Also wie viel da doch tatsächlich kommt, also auch aus wirklich kleinsten und winzigsten Verlagen, die ich, bevor ich mich in das Feld eingearbeitet oder auch noch nie gehört habe, aber die gibt es natürlich. Das gibt es schon. Das ist da. Naja, ich denke allerdings, dass tatsächlich jetzt bei der Kriminalliteratur tatsächlich diese Fremden, also diese Tourismuskrimis, dass die schon einen gewissen Flurschaden anrichten. Glaube ich schon. Das geht ja nicht nur von Frankreich, auch Italien. Wenn Italien nicht allzu Pizza-Pasta ist und an einer schönen Location spielt, haben es auch Italiener schwer. Gegenden, wo ich gerne was lesen würde, wo kommt nichts, warum nicht, weiß ich nicht genau. Aber der deutsche Urlaubskrimi ist natürlich auch in Kroatien angekommen. Er ist in der Türkei angekommen. Also das deutsche Fernsehen ist sich nicht so blöd, Mordkommission Istanbul zu machen. Obwohl es polizeifromme türkische Krimis, das muss man sich wirklich mal, also die in der Türkei spielen, das muss man sich wirklich mal reintun. Während türkische, originaltürkische Kriminalautoren das sehr, sehr schwer haben. Ja. Also kaum zu machen sind. Also ich denke, dass da einfach Gegenden betoniert werden sozusagen mit deutschem Tourismus-Wohlfühl-Feeling, dass man dann sagt, das ist aber jetzt gar nicht so nett, die Normandie. Das sind vielleicht noch ganz andere Sachen. Und die Provence ist beim Herrn Walker schon so nett, wie sie immer schön essen. Und dann kommt so ein Franzose und spuckt ihn in die Suppe. Dann mögen sie es nicht.
Genau
das ist ja furchtbar.
Ich wünsche, den fremden Blick. Ja. Jetzt wie bei
Nein, das ist doch kein, kein fremder Blick.
Den fremden Blick ist beim deutschen Leser eher so, dass er gerne den deutschen Blick hat.
Ja, genau. Das ist der deutsche Blick auf eine Urlaubsregion und ist auch ein Blick, der nicht über diese Urlaubsregion hinausgeht. Der nicht mal, also der eben nichts der möchte einen betulichen kleinen Mord haben, der dann aber auch schön am Ende aufgeklärt wird, damit er mich nicht bei meinem eisgekühlten Rosé in der Provence stört. Und damit hat man dann quasi bekannte Narrative, die einen überhaupt nicht herausfordern, aber dazu, und jetzt sage ich ein ganz schlimmes Wort, ein exotisches Setting.
Genau, ein exotisches Setting.
Also so viel Fremde ist dann gerade noch erlaubt.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort für diesen Podcast. Das höre ich schon alles durcheinander. Man sieht, manchmal sind wir nicht einer Meinung und trotzdem lesen wir gerne, reden gerne über Bücher. Und am 8. nächsten Monats wird es wieder der Fall sein. Herzlichen Dank.
Gerne.
Danke.